Christus kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für euch in der Nähe. Epheser 2, Vers 17. Das ist heute in der Losung gestanden und mit diesem Vers begrüße ich euch von ganzem Herzen zu dem Gottesdienst. Wir feiern diese Stunde im Namen von Gott, dem Vater, im Namen von seinem Sohn, Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist. Amen. Wir hören heute die zweite Predigt zum Thema Gebet und darum habe ich gedacht, ich tue euch in Lobteil zwei kleine Kurzgeschichten einflechten, auch zum Thema Gebet. Vor dem ersten Lied lese ich uns die erste Kurzgeschichte. Ein Bauer kam einmal in ein Wirtshaus, in dem schon viele Gäste waren, darunter auch feine Leute aus der Stadt. Der Bauer setzte sich hin und bestellte sein Essen. Wie es ihm gebracht wird, faltet er die Hände und spricht das Tischgebet. Darüber machten sich die Leute aus der Stadt lustig und ein junger Mann fragte den Bauer, bei euch zu Hause macht man das wohl so? Da beten wahrscheinlich alle. Der Bauer, der inzwischen ruhig mit Essen angefangen hatte, antwortete dem Spötter, nein, es beten auch bei uns nicht alle. Der junge Mann fragte weiter, na, wer betet denn nicht? Nun, meint der Bauer, zum Beispiel mein Ochs, mein Esel und mein Schwein, sie gehen ohne Gebet an die Futterkrippe. Wir stimmen ein ins erste Lied, Nummer 95, Strophe 1 bis 4, Gelobt sei deine Treue. Nancy hat uns zum Anfang ein ganz beschwingtes, sommerliches Eingangsspiel geschenkt und ich habe ein ganzes leichtes und schönes Dankgebet gefunden, das ich euch jetzt lesen möchte. Es ist von einem unbekannten Autor, aber es hat mir gefallen für so einen Sommermorgen. Für jeden Tag, den du, mein Gott, mir gibst, an dem ich sehen darf, wie du mich liebst, für jedes Licht, das mir den Weg erhellt, für jeden Sonnenstrahl in dunkler Welt, für jeden Trost, wenn ich in Ängsten bin, nimm, Herr, das Loblied meines Herzens hin. Wenn ich oft bange denk an künftige Zeit, hast du ein Hoffen schon für mich bereit. Und wenn mich heut ein schweres Elend drückt, vielleicht ist's morgen schon hinweggerückt. Wo ich auch geh, dein Arm ist über mir. Du lässt mich nicht allein. Ich danke dir. Für jedes Lied, das mir ein Vogel singt, für jede Not, die mich dir näher bringt, für jeden Frohsinn, jedes Tröpflein Glück, für jeden friedevollen Augenblick, für jede Wolke, die vorüberzieht, für alles dir ein stilles Dankeslied. Amen. Wir stimmen noch ein ins nächste Lied, das 308. Das Höchste meines Lebens ist. 4 Strophen. Wir hören die zweite Kurzgeschichte. Ein früherer Mitarbeiter Friedrich von Bodelschwings erzählte folgendes Erlebnis. Der chirurgische Chefarzt von Bethel musste Bodelschwing in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus: Haben Sie schon gebetet um seine Rettung? Der Professor und sein Assistent lächelten diskret. Bodelschwing übersah das und sagte nur: Also nein. Gut, dann will ich jetzt einmal die Sache mit Gott bereden. Wohl eine Stunde lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete. Danach ging er wieder in das Krankenzimmer jenes Patienten. Hier empfing ihn die pflegende Schwester und sagte: Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich besser. Nach einigen Wochen war der Kranke genesen und der Professor ging zu Bodelschwing und sagte: Ich werde nicht wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Wir singen noch das Lied 348, Gott ist getreu. Ich lese uns die Verklärung Jesu aus Matthäus 17, Verse 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich dir 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Als zweite Lesung hören wir aus Lukas 11, Vers 1 bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Vor der Predigt singen wir noch miteinander das Fokuslied.
Ich habe letzten Sonntag mit einer kleinen Predigtreihe angefangen. Sie trägt den Titel »Herausgefordert im Gebet«. Es geht mir nicht allein um die Betrachtung des Gebets, sondern auch darum, dass wir im Gebet herausgefordert werden. Das habe ich schon am letzten Sonntag betont und habe verschiedene Spannungsfelder im Gebet aufgezeigt. Ein erstes Spannungsfeld besteht darin, dass wir als Menschen eigentlich gar nicht wissen und nicht wissen können, wie wir beten sollen. Und doch werden wir aufgefordert zu beten. Und Jesus sagt sogar, ihr müsst keinen bestimmten Ort oder Platz aufsuchen. Ihr könnt einfach beten. Ein zweites Spannungsfeld besteht auch darin, dass wir als Menschen denken, wir könnten mit Gott sprechen. Als wäre Gott ein Mensch. Und doch, Gott hört unser Gebet. Er will, dass wir mit ihm sprechen, als wäre er ein Mensch. Ein weiteres Spannungsfeld besteht darin, dass wir für unser Gebet immer ein Bild von Gott vor uns haben müssen. Das erkennen wir meistens in der Anrede des Gebets, die wir für Gott verwenden. Und doch sagt uns Gott, du sollst dir kein Bild von mir machen. Gott ist immer auch ganz anders als das Bild, das wir uns von ihm machen. Wer betet, wird herausgefordert. Und ich habe mehr als einmal das letzte Mal gesagt, es ist immer sowohl richtig als auch falsch, was wir im Gebet machen. Wie also sollen wir beten? Da scheint mir der Titel und das Thema der heutigen Predigt gut zu passen. Jesus lehrt beten. Und es ist in der Tat so, dass Jesus eine ganz neue Art des Betens lernt. Neu ist es sicher auch deshalb, weil wir vielleicht die alte Art im Volk Israel, dass uns die gar nicht mehr so bewusst ist. Dass Jesus ein neues Verständnis vom Gebet hat, erfahren wir hauptsächlich aus einem Gespräch von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien. Ich lese einen Abschnitt aus diesem Gespräch, Johannes 4, die Verse 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm, also zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, die Juden, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine der großen Differenzen zwischen den Samaritanern und den Juden bestand in der Frage, wie und vor allem wo Gott angebetet werden soll. Die Juden verwiesen auf den Tempel in Jerusalem, während Samaria auf ihre Höhenkultorte hinwies. Für beide war aber klar, der Ort ist entscheidend für die Anbetung. Nur wenn man sich am richtigen Ort befindet, kann Gebet geschehen. Oder noch genauer auf uns und heute übertragen: Ein Gebet kann nur dann wirksam sein und ein wirkliches Gebet sein, wenn auf die Art und Weise, wenn der äußere Rahmen beachtet wird. Nur dann ist ein Gebet zu Gott möglich. So die damalige gängige Praxis. Und Jesus lehrt die Frau nun, dass der Ort oder andere Äußerlichkeiten nicht entscheidend sind. Weder die Berge in Samarien noch der Tempel in Jerusalem sind entscheidend für das Gebet. Die Anbetung Gottes muss stattdessen in Geist und Wahrheit geschehen. Ich gebe zu, diese Formulierung macht es nicht unbedingt einfacher. Was bedeutet es, in Geist und Wahrheit anzubeten? Mit dem Begriff Geist ist klar Gottes Geist gemeint. Das bedeutet doch, wir sind auf Gott selbst angewiesen, dass wir beten können. Gebet ist nicht einfach meine eigene Sache. Nicht das, was wir tun oder ich tue für das Gebet, ist entscheidend, sondern dass Gott mich befähigt zum Gebet. Gott bewirkt das Gebet in mir. Es liegt nicht an uns. Mehr dazu dann in der nächsten Predigt, wenn wir genauer betrachten, wie das der Geist und das Gebet zusammenhängt. Und wenn hier formuliert wird, dass neben dem Geist auch die Wahrheit entscheidend ist, so nimmt der Evangelist Johannes hier Bezug auf die Aussage von Jesus: Ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und er ist es, der das Beten überhaupt erst möglich macht. Aber damit hat sich's schon. Der Geist und Jesus ermöglicht es, dass wir jederzeit und überall im Gebet mit Gott sein können. Und beachten wir aber auch, das ist ausschließlich. Es ist nie unsere eigene Leistung, die Gebet möglich macht. Dass wir beten können, hängt nicht von dem ab, was wir tun, wo wir es tun oder wie wir es tun. All unsere frömmsten Bemühungen helfen nicht, dass wir beten können. Entscheidend ist, in Geist und Wahrheit zu beten. Entscheidend ist, dass wir es in dieser Bindung zum Geist und zu Jesus tun. Nur so ist das Beten, das Gespräch mit Gott überhaupt möglich. Darum kritisiert ja Jesus auch eine Gebetspraxis, welche das eigene Tun in den Vordergrund stellt. Das gilt damals wie heute. Denn es ist dem Menschen gar nicht möglich, aus sich selbst heraus zu beten oder sich auf die gleiche Stufe stellen zu wollen wie Gott, wenn er betet. Es ist nur möglich, wenn das Gebet im Geist und durch Jesus als Wahrheit geschieht. Darum lesen wir, und da komme ich zum zweiten Predigttext, darum lesen wir im Zentrum der Bergpredigt im Matthäusevangelium sowohl, wie wir beten sollen, aber auch, wie wir nicht beten sollen. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Jesus nimmt den Wunsch der Jünger und vielleicht auch unseren Wunsch auf, wenn wir fragen, wie sollen wir beten? Interessant ist in der Lukas-Version, die wir auch gehört haben in der Schriftlesung, sagen die Jünger, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelernt hat. Hier wird deutlich, Jesus ist der Lehrer, Jesus ist der Rabbi, der seinen Jüngerinnen und Jüngern das Gebet beibringt. Und damit lehrt er es auch uns. Aber mir scheint auch wichtig, dass wir hier wieder beachten, es geht nicht um das Formale dieses Gebets. Im Rahmen dieser aktuellen Sommerpredigtreihe werde ich jetzt nicht im Detail auf das Unser-Vater-Gebet eingehen. Dazu müsste man eine eigene Predigtreihe machen, um diesem Gebet dann auch gerecht zu werden. Trotzdem, zwei Hinweise eher genereller Art sind mir dazu im Moment wichtig. Der erste Hinweis betrifft die Anrede von Gott im Gebet mit unser Vater. Auch schon vorher, als Jesus seine Jünger lehrt, wie sie nicht beten sollen oder wie sie beten sollen, spricht er vom Gegenüber immer als Vater. Ich habe bereits im letzten Gottesdienst betont, dass Jesus mit dieser Formulierung Vater eine Beziehung zu Gott anspricht. Nicht ein eigentliches Bild, weil unsere Bilder auch von Vätern sind sehr unterschiedlich. Ich habe ein sehr positives Bild von meinem Vater. Aber ich weiß, da gibt es auch ganz andere Bilder. Nein, Jesus meint mit dem Begriff Vater die Beziehung, die wir zu ihm haben können. Gott ist zu uns wie ein Vater, der seinem Kind keine Schlange gibt, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet. Unser Vater ist der Begriff, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und da passt es auch, wenn wir von Gott, die Mutter, sprechen. Weil auch Mutter ist ein Beziehungsbegriff. Und je nachdem, wie man die eigenen Eltern erlebt hat, habe ich großes Verständnis, wenn Menschen von Gott als meiner Mutter sprechen. Weil sie dort diese Beziehung positiv erlebt haben. Und der zweite Hinweis betrifft das Wort unser. Es macht deutlich, dass Gebet nicht nur mich mit Gott in Verbindung setzt, sondern ich auch durch das Gebet in eine Beziehung mit anderen Menschen gestellt werde. Das Gebet zu Gott ist nicht eine reine Privatsache. Es ist nicht nur etwas, was zwischen Gott und mir geschieht. Auch wenn Jesus zuvor sagt, dass wir im stillen Kämmerlein beten sollen, so können wir daraus nicht ableiten, dass wir immer nur ganz alleine beten. Jesus fordert ganz bewusst auf, unser Vater zu beten und nicht mein Vater. Dieses Gebet, das Jesus lehrt, deckt alle Lebensbereiche ab. Ähnlich zu den 10 Geboten spricht es zunächst von dem, was Gott betrifft. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Kannst du mir die bleiben, wo das dein oder noch eins vorne dran ist? Ja, da. Es geht zunächst in diesem Gebet um das, was für Gott wichtig ist, was er sich aus dieser Beziehung mit den Menschen wünscht, was er sich wünscht. Aber dann geht es auch um unsere eigenen Lebensbedürfnisse, die wir im Gebet formulieren dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus lehrt uns im Gebet, dass wir unsere Bedürfnisse, Nöte und Fragen ohne weiteres vor Gott bringen dürfen. Aber wir müssen auch darauf achten, dass es nicht nur um unsere Bedürfnisse oder schon gar nicht nur um die eigenen Bedürfnisse geht, sondern auch um die Bedürfnisse Gottes. Es geht um seinen Namen, um sein Reich und dass sein Wille geschehen soll. Darf ich fragen, wie es in deinem Gebetsleben aussieht? Sind es nicht sehr oft unsere Bedürfnisse und Wünsche, die uns ins Gebet treiben? Mindestens bei mir entdecke ich, dass ich hier noch einiges von Jesus zu lernen habe. In der Schriftlesung haben wir neben der lukanischen Version des Unser Vater Gebets auch noch die Erzählung der Verklärung Jesu gehört. Auch diese Geschichte scheint mir eine Lektion im Gebet zu sein. Ich würde sogar sagen, dass sie mindestens so wichtig ist wie das Unser Vater. In dieser Geschichte nimmt Jesus 3 seiner Jünger mit auf einen Berg. 3. Habe ich falsch geschrieben. 3 Jünger mit auf einen Berg. Hier auf dem Berg findet das statt, was eigentlich mit Gebet gemeint ist. Tiefste Begegnung mit Gott. Es ist die Erfahrung von Gottes Gegenwart, ein ganz besonderes und vielleicht auch so einmaliges Erlebnis. Ein so intensives Erlebnis, wie wir es uns eigentlich nur wünschen können für unser Gebetsleben. Gott offenbart sich den Betenden und weist auf Jesus als seinen geliebten Sohn hin. Kein Wunder, wollen die Jünger diesen Augenblick für immer festhalten. Aber Jesus belehrt seine Jünger, dass ein solcher Moment nicht durch uns Menschen festgehalten werden kann. Auch hier gilt, was wir schon gelernt haben: Gott lässt sich nicht auf einen Ort fixieren oder in einem bestimmten Bild festhalten. So hilfreich es manchmal auch für uns wäre, aber es geht nicht. Aber die Geschichte lehrt uns noch ein zweites. Das Zentrale in der Geschichte der Verklärung besteht im Hinweis Gottes auf Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Darum geht es im Gebet. Wir Menschen sollen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich kann mir nun durchaus vorstellen, dass wir fragen, ob wir denn Gott unsere Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche nicht auch sagen dürfen. Wir werden gerade in der nächsten Predigt dann hören, dass wir auch uns selbst ins Gebet einbringen dürfen. Aber denken wir nicht, dass das entscheidend ist. Jesus sagt: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott ist nicht auf unser Gebet angewiesen, damit er weiß, was wir brauchen. Oder damit er Vorschläge bekommt, wie er zu handeln hat. Wir werden aber noch hören, dass es für uns persönlich wichtig sein kann, dass wir uns Gott hingeben. Mit dem, was uns Not bereitet, mit dem, was uns Freude bereitet, mit dem, was unsere Anliegen sind. Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, wir haben Gott, unsere Not, unsere Freude, unsere Liebe gesagt. Dazu mehr in der nächsten Predigt. Geist und Gebet. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Großer, gütiger und liebender Gott, danke, dass du es möglich machst, dass wir mit dir sprechen können, dass wir im Gebet mit dir Beziehung haben können, dass du uns hörst, dass du um unsere Bedürfnisse, Freuden, Nöte weißt. Danke, dass du uns im Gebet Jesus als deinen Sohn offenbarst. Und dass wir, geführt durch den Geist und die Wahrheit, im Gebet mit dir sein können. Du weißt, dass es uns nicht immer einfach fällt, so zu beten, wie du uns gelehrt hast. Und immer wieder sind wir uns selbst so wichtig im Gebet. Hilf uns, dich zu ehren, dich zu loben und deinen Willen zu erfüllen. Und hilf uns, dass es immer wieder bewusst wird, dass wir im Gebet mit vielen anderen Menschen verbunden sind. Danke, dass du so für uns alle, unser Vater oder unsere Mutter geworden bist. Amen. Es gibt ein Lied, welches das Unser Vater aufnimmt, und Nancy hat mich darauf aufmerksam gemacht, und das werden wir singen: Bis zu uns wie ein Vater. Und wer will, darf da auch singen: Bis zu uns wie eine Mutter.
Thank you.
kannst Geburtstag einblenden. Heute hat Noemi Geburtstag. Nimm bitte liebe Grüße von uns mit. Wir dir ganz herzlich gratulieren und wünschen alles Gute im neuen Lebensjahr. Hohe Geburtstag habe ich nicht in dieser Woche. Dann ist das Programm Mittwoch Kaffee Leib und Seele und nächsten Sonntag, wie gesagt, dann der dritte Teil aus dieser Predigtserie herausgefordert im Gebet, Geist und Gebet. Immer am Freitag ist auch ökumenisches Friedensgebet in der Stadtkirche um 17:30. Der Avi ist seit gestern in der Ferien, auch Durata ist in der Ferien und der Avi wird nach einer Woche dann zurückkommen und dann ins Deseelager gehen mit ein paar Jugendlichen von uns. Das sind mal die terminlichen Mitteilungen. Jetzt werde ich euch auch noch, jetzt wechsle ich wieder zum Hochdeutschen und ich möchte euch Paul und Nayer Asgar vorstellen. Wollt ihr zu mir nach vorne kommen? Wir haben Paul und Nayer mit ihren Kindern, muss ich gerade schauen, dass ich es richtig sage, Sahand und Sarah, haben wir schon in den letzten Gottesdiensten kennengelernt. Sie waren da und ich habe ein Gespräch mit ihnen gehabt. Familie Asgar kommt aus dem Iran. Sie sind dann in die Türkei geflohen. In Türkei kamen sie zum christlichen Glauben an Jesus Christus und möchten auch hier ihren Glauben einen Ausdruck geben. Sie wohnen seit 2 Jahren wohnen sie in Neftenbach. Und jetzt sind sie auf der Suche für eine Wohnung in Winterthur. Ich habe draußen ein solches Plakat ausgehängt. Wenn es jemand von euch gibt, der weiß, da könnte etwas frei werden. Sie haben ein Budget von 1800 Franken inklusive Nebenkosten. Das wird schon eine große und schwierige Aufgabe sein. Aber ich lade auch euch ein, eben im Sinn von unser Vater, auch dieses Anliegen Gott im Gebet zu bringen. Ich freue mich sehr, dass wir Kontakt miteinander haben dürfen, dass wir auch merken, wie der Glaube uns miteinander verbindet. Ganz herzlich willkommen und bitte, ihr dürft sie gern ansprechen, aber das ist auch der Grund, weshalb ich auf Schriftsprache gewechselt habe, dann verstehen sie es besser. Mit den Kindern kann man Schweizerdeutsch reden, aber sie sind froh, wenn wir Hochdeutsch mit ihnen sprechen. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ihr dürft, wenn ihr irgend sowas habt, ihr dürft euch gerne an mich wenden. Auf dem Inserat ist auch die Handynummer oder die E-Mail-Adresse von Paul mit drauf. Aber es ist vielleicht gerade auch so einfach, wenn ihr euch bei mir meldet, ich werde dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Das sind meine Mitteilungen. Gibt es von euch noch Mitteilungen? Ja, bitte, Carmen.
Passend zur Predigtreihe Gebet. Am 1. August findet in Bül, Fribourg, ein Gebetsanlass statt. Nationaler Gebetstag nennt er sich, von Gebet für die Schweiz organisiert. Also alle, die auch sich berufen fühlen, für die Schweiz zu beten. Um 10 Uhr beginnt das und endet um 3:30. In Bül in Fribourg. Bulle geschrieben. Also bei Gebet Für die Schweiz.ch gibt es sicher mehr Informationen. Man muss sich nicht anmelden, man darf einfach dabei sein, solange man mag. Man darf auch früher gehen. Es ist einfach ein Tag des Gebets für unser Land.
Vielen Dank für den Hinweis. Oder auch nichts für abgerundet. Diese Woche war ich auch noch im Jungscharlager. Es war eine tolle Zeit und ist wirklich auch ein Geschenk, dass wir eine solche Jungschar auch haben, welche mit den Kindern solche Lager durchführt. Sie sind gestern glücklich und zufrieden wieder hier angekommen. Ich lade ein, dass wir jetzt noch Fürbitte halten und diese Fürbitte dann auch mit dem Unser Vater abschließen. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dir jetzt diese Wohnungssuche für die Familie Asghar anbefehlen dürfen. Danke, dass du Familie Asghar kennst, dass wir mit ihnen auch Kontakt haben dürfen, und wir bitten dich, dass wir auch hier dein Wirken erleben dürfen. Danke für die Jungschar, für die gute Zeit, die sie hatten in der vergangenen Woche. Schenke auch ihnen wieder gute Erholung und erhalte die guten Erlebnisse in ihren Gedanken. Danke. Dürfen wir dich auch für Avi bitten, der in die Ferien geht, und für Durata, schenke ihnen Erholung. Und schenke auch für das Tese-Lager deinen Segen. Und alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, fassen wir in dem Gebet zusammen, das du uns beten gelehrt hast. Wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank, Nancy, für das Spielen im Gottesdienst. Schön war es, auch wieder mal Orgel zu hören. Danke vielmals, Christoph, für deinen Dienst an der Technik, und Esther für deinen Dienst bei der Mithelfe im Gottesdienst und deinen Beispiel. Ursi, glaube ich, das ist... Jetzt weiss ich gerade nicht mehr, von wem das ist. Weiss es jemand? Ah, von Barbara. Ganz herzlichen Dank, Barbara, für die Leuemühle. Ja, ich glaube, das sind Leuemühle, hä? Ja, schön. Und Doris und Rosmarie für den Begrüßungsdienst. Ganz herzlichen Dank. Jetzt lade ich ein, dass wir ein Segenslied singen. Gottes gute Segen sei mit euch. Und zu diesem Lied und zum anschließenden Segen lade ich ein, jetzt nochmal aufzustehen. Und dann hören wir aber sitzend den noch zum Ausgang spielen. Gottes guter Segen sei mit euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft und Kraft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. So sind wir Gesegnete im Namen des dreieinigen Gottes. Amen.